Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Das ist natürlich ein tolles Versprechen. Kein Töten mehr, keine Massentierhaltung und auch noch gut fürs Klima. In-vitro-Fleisch soll das alles möglich machen. Laborfleisch, gezüchtetes Fleisch. Dahinter steckt nichts anderes als Stammzellentechnologie. Man nimmt ein bisschen Muskelgewebe von einer lebenden Kuh, dann hat man eine Nährlösung, da packt man das rein und dann braucht man noch Wachstumsserum aus dem Blut eines lebenden Embryos. Ab in Bioreaktor, warten und fertig ist das Laborhack. 2013 hat man da intensiver mit angefangen, dann hat man den ersten In-vitro-Burger hergestellt, war ziemlich teuer, $330.000. 2018 kostet der angeblich nur noch $600, in Zukunft soll er für $10 bis $12 zu haben sein. Wir wollen heute mal wissen, wie weit ist man bisher gekommen? Was ist Stand bei In-vitro-Fleisch? Hanni Rützler ist Ernährungswissenschaftlerin in Wien, beschäftigt sich mit Lebensmittelforschung und sie hat 2013 in London den ersten In-vitro-Burger probiert, hat uns davon erzählt. Jetzt haben wir 6 Jahre danach. Wo steht die Forschung da?
Also auf den Tagungen wird einfach sichtbar, dass die Thematik auseinandergegangen ist. Die erste Forschungsansätze waren ja beim Rind. In der Zwischenzeit gibt es zum Thema In-vitro-Schwein, In-vitro-Geflügel, In-vitro-Fisch. In Frankreich gibt es auch ein kleines Team mit Gänse-Leber. Wir haben auch mehrere Ansätze eben beim Fisch. Das ist relativ jung. Also im Prinzip wird im Moment auf sehr breit geforscht. Und wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr in den USA die ersten In-vitro-Huhn auf den Markt kommt.
Aber die Methode ist immer noch die gleiche geblieben. Also man nimmt Muskelgewebe von zum Beispiel einem lebenden Tier, einer lebenden Kuh, dann eine Nährlösung aus Zucker, Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen und dann das Wachstumsserum aus dem Blut eines lebenden Embryos und das alles rein in Bioreaktor, fertig.
Naja, also gerade das Wachstumsserum, da hat sich einiges getan. In den US-Amerika wird das mit Hilfe der Gentechnik inzwischen hergestellt. Das hat die Preise deutlich verändert. Die Europäer wollen hier andere Wege gehen, ohne Gentechnik. Also hier werden verschiedene Methoden eingesetzt. Da rechnet man eigentlich damit, mit in den nächsten Jahren hier auch ein größerer Durchbruch passiert. Aber ja, es bleibt bei der Biopsie. Das heißt, es ist wie ein chirurgischer Eingriff. Hier wird sozusagen eine kleine Menge Gewebe von lebenden Tieren gewonnen und dann unter Laborbedingungen praktisch vermehrt. Also die Technik ist die gleiche geblieben.
Aber es müssen trotzdem keine Tiere dafür geschlachtet werden.
Nein, das hat mit Schlachtung nichts zu tun. Das heißt, eigentlich werden hier Muskel- und Fettzellen vermehrt von Tieren, die noch leben.
Der erste Retortenburger und die ersten In-vitro-Versuche waren unfassbar teuer. Wie hat man es hinbekommen, den Preis so günstig in der Herstellung zu machen?
Es ist noch immer deutlich teurer als Fleisch, aber das hat einfach auch mit der Neuheit und der ganzen, da gibt es einfach noch viele Probleme, um das nach oben zu skalieren, das heißt in größeren Mengen zu produzieren und es bleiben Laborbedingungen, das heißt es wird automatisch von dem Setting her, ist es ein sehr teures, also man denkt hier auch an große Fermentatoren, also an große, ähnlich wie eine Molkerei oder eine Brauerei, versucht man sozusagen das in größeren Mengen zu produzieren. Und da gibt es immer Überraschungen und neue Ansätze und da muss man viel ausprobieren. Deswegen dauert es auch so lang. Aber im Moment scheint es doch so, dass eben mehrere Teams kurz vor dem Durchbruch sind. Eigentlich ging es damit schneller als erwartet. Und ich rechne eben in den nächsten 1 bis 5 Jahren, dass er sozusagen in den USA auf den Markt kommt. Und China gibt richtig Gas, aber da kann man es nicht abschätzen, wann es dann kommt.
Inzwischen haben mehrere Fleischersatzprodukte auf pflanzlicher Basis Erfolg, ziemlichen Erfolg, zum Beispiel Beyond Meat haben wir oft gehört. Sind die nicht irgendwo billiger und besser als Retortenfleisch oder warum geht man trotzdem den In-vitro-Weg?
Ja, also ich glaube, wir brauchen für die Zukunft einfach viele verschiedene Optionen. Die Frage ist dann, welche Technik, welcher Ansatz sich wo durchsetzen wird. In den USA gibt es hier ganz unterschiedliche Ansätze. Man darf aber nicht vergessen, der Burger ist dort eigentlich ein Grundnahrungsmittel. Das kann man bei uns so nicht sagen. Hier gibt es verschiedene Ansätze, zum Teil sehr reich an Aromen. Es gibt auch einen, der viel Wirbel aufgelöst hat, der sozusagen auch mit Häme arbeitet. Der will sozusagen noch besser schmecken wie das fleischliche Original und hat versucht, die Rezepturen nochmal ganz neu aufzusetzen mit Hilfe von Gentechnik. Das ist natürlich in Europa immer so eine Akzeptanzproblematik. Es gibt auch in Europa Ansätze, aber ich glaube, da wird es noch viele Produkte geben. Spannend finde ich auch jene, die nur mit Pilzen arbeiten und das auch schon sensorisch sehr gut hinkriegen. Aber die Innovation ist eigentlich die Extrusion. Das ist sozusagen eine neue Technik, mit der man pflanzliches Protein mit hohem Druck formen kann und damit einfach die Konsistenz viel näher ans fleischliche Original bekommt.
Frau Rützler, dann lassen Sie uns doch mal drauf gucken, wie viel besser Fleischersatzprodukte als Fleisch sind, zum Beispiel für die Umwelt oder für das Klima.
Also ich glaube, wir sind im Moment alle sehr heftig am Rechnen und es zeigt sich einfach, dass natürlich plant-based deutlich weniger Landverbrauch hat, weniger Treibgase, weniger Energie braucht. Man kann auch ernährungsphysiologisch hier optimieren. Es ist dann eben cholesterinfrei, es hat vielleicht weniger Fett. Also da gibt es viele Optionen, die durchaus dahingehend Alternativen zum klassischen Fleisch darstellen. Aber ich glaube, es geht einfach darum, wie wollen wir in Zukunft Fleisch umgehen? Und ich glaube, wir brauchen hier mehr Alternativen. Wir müssen schauen, dass wir den Fleischkonsum reduzieren können. Aber das geht nicht nur mit Verzicht, sondern da braucht es kulinarische Ansätze. Und da bin ich froh, dass im Moment so viel Innovation passiert und durchsetzen werden sich dann die, die langfristig auch wirklich gut schmecken, aber auch in Bezug auf die ganz nachhaltigen Eckdaten auch wirklich punkten. Mhm. Aber da sind wir mittendrin.
Glauben Sie denn, dass sich da schon was geändert hat bei uns Konsumenten in den letzten Jahren, die Art und Weise, wie wir uns ernähren?
Also die Rolle des Essens hat sich einfach gewandelt. Und was ganz spannend ist, da kommt auch eine junge Generation nach, die wirklich zum ersten Mal einen globalen Blick auf das Essen wirft und sicher angeschoben durch die Klimathematik viel bewusster nach neuen Optionen sucht. Dieses Tempi innerhalb der Gesellschaft sind sehr unterschiedlich, aber das Bewusstsein ist hier rasant im Wandel und der Druck steigt auch. Also Essen ist ein ethischeres, moralischeres Thema geworden. Und das ist immer ein Zeichen, dass wir auf der Suche sind nach, was ist richtig und was ist falsch. Also wie können wir uns hier weiterentwickeln?
Und wie schafft man es dann, dass solche Sachen wie Beyond Meat oder bleiben wir nochmal bei In Vitro, Geschichten aus dem Labor nicht nur Leuchtturmprojekte bleiben, sondern wirklich eine Alternative darstellen in Zukunft?
Ja, ich glaube, es braucht eine breitere Debatte. Es braucht auch Fantasien in der Landwirtschaft, wie können wir die Landwirtschaft in Zukunft gestalten, wie viel Fleisch wollen wir produzieren, wie viel Fleisch gibt auch die Region her, in welcher Form wollen wir sie halten. Also hier braucht es mehr Information, mehr Diskussion, aber im Moment löst es vor allem auch viele Ängste aus, vor allem in der Landwirtschaft, und da braucht es einfach auch große Zukunftsvisionen. Mhm. Und einen breiteren Ansatz. Wir brauchen sehr viel mediale Diskussionen und dahingehend freut es mich, dass ich heute einen Beitrag liefern kann. Aber ich glaube, die Antwort ist nicht so einfach. Ich kann mir unsere Esskultur ohne Fleisch nicht vorstellen. Mhm. Aber es ist eine Tatsache, dass wir zu viel Fleisch zu günstig, also in großen Mengen essen. Und das ist nicht zukunftstauglich. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich das Schöne, ist für Teile der Gesellschaft Fleisch auch nicht mehr so wichtig, nicht mehr so zentral. Also wir sind auch neugierig nach Alternativen und wir brauchen vor allem jetzt viele neue kulinarische Antworten, also wie auch ganze pflanzliche, ganze große Lebensmittelgruppe der Pflanzen einfach auch sensorisch liebevoller und wertgeschätzter präsentiert wird.
Und wenn man sagt, so wie Sie es jetzt gerade darstellen, dass viele eben nicht auf Fleisch verzichten wollen, dann müsste ja eigentlich der Königsweg sein, genau das zu substituieren und weniger den Menschen zu einem Ersatzprodukt zu bringen, oder?
Ja, wahrscheinlich braucht es diese Ersatzprodukte im Übergang, weil uns eben noch die Fantasie fehlt, was wir sonst essen können. Ich nehme an, dass einige wenige Ersatzprodukte überleben, nämlich die, die wirklich sensorisch und ökonomisch, ökologisch, nachhaltig überzeugen. Die werden schaffen, viele werden wieder verschwinden. Aber langfristig werden wir auch lernen, einfach pflanzliche Nahrungsmittel liebevoller einzusetzen und hier einfach mehr Fantasie entwickeln. Und dieser Prozess dauert Jahrzehnte. Aber wenn wir dann Fleisch essen, dann mit mehr Wertschätzung und mit mehr Know-how. Und auch da wird sich in den nächsten Jahren noch viel entwickeln müssen.
Sagt Hanni Rützler. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin aus Wien über den Fleischersatz und unsere Esskultur in Zukunft. Viele kulinarische Antworten werden nötig sein. Das ihr Statement dazu.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.